Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 89. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Vielleicht kennst du das. Du greifst zum Schokoriegel, obwohl du gerade gegessen hast. Oder du sitzt abends auf dem Sofa, du bist nicht hungrig, aber da ist der Appetit und dieses Verlangen. Ich persönlich werde zum Beispiel bei Schokolade und Pralinen schwach. Es gibt einen Trick, der mir zwar oft hilft, aber immer klappt das leider noch nicht, muss ich zugeben.
Hardys Health Hacks.
Wenn du plötzlich Lust auf Schokolade, Chips oder etwas Süßes bekommst, halte kurz inne und sag dir, okay, ich darf das essen, aber erst in 10 Minuten. In dieser kurzen Pause passiert oft Entscheidendes. Der Impuls verliert an Kraft und du bekommst die Chance zu spüren, ob es wirklich Hunger ist oder vielleicht Stress, Langeweile oder ein anderes Gefühl. Dieser Minimoment der Achtsamkeit hilft, automatisch ablaufende Muster zu unterbrechen und das ganz ohne, dass du auf etwas verzichten oder dir etwas verbieten musst. Aber wenn ich dann doch mal schwach werde, frage ich mich, warum genau hatte ich jetzt gerade dieses dringende Bedürfnis? Wo kam das her? Genau um diese Fragen geht es heute. Denn emotionales Essen hat nichts mit mangelnder Disziplin zu tun. Es ist oft ein Zeichen dafür, dass etwas anderes in uns Hunger hat. Nach Ruhe, Nähe, Anerkennung oder einfach einem Moment der Entlastung. Mein heutiger Gast kennt diesen Mechanismus nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern begleitet seit Jahren Menschen genau auf diesem Weg.
Experte der Woche.
Ich habe heute Julia Sahm zu Gast. Julia ist Coachin, Autorin und psychologische Beraterin mit dem Schwerpunkt auf emotionalem Essen und Persönlichkeitsentwicklung. Als Heilpraktikerin für Psychotherapie, zertifizierte Life-Coachin und Betriebswirtin verbindet sie psychologisches Know-how mit alltagsnaher Praxis. Bekannt wurde sie unter anderem durch ihr Coaching-Programm Lifestyle Schlank, ihren gleichnamigen Podcast und mehrere Bestseller wie Dein inneres Kind will satt werden oder aktuell Die Wunderwoche manifestieren statt verzichten. In ihrer Arbeit geht es nicht um Diäten, sondern um nachhaltige Veränderungen durch Selbstreflexion, Achtsamkeit und die Auflösung emotionaler Blockaden. Aber das erzählt sie am besten selbst. Julia, sehr schön, dass du da bist und wir uns unterhalten.
Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Wir sprechen über was ganz Spannendes. Und zwar hast du in deinem neuesten Buch, das heißt Die Wunderwoche manifestieren statt verzichten, gehst du einen komplett anderen Weg als die klassischen Diätprogramme. Du musst wissen, ich habe ganz, ganz viele Diäten auf meiner eigenen Reise, meiner eigenen Mission Gesundheit ausprobiert. Und nichts hat so wirklich verfangen. Ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast, aber was mich natürlich mehr interessiert ist, was hat dich dazu inspiriert, dieses Buch zu schreiben und wieso manifestieren und was ist die Wunderwoche? Also wir werden ganz viel abarbeiten müssen. Wir fangen erstmal mit an. Was hat dich dazu inspiriert?
Ja, vielleicht muss ich da sogar noch ein bisschen weiter ausholen, weil es ist ja bereits mein viertes Buch. Ich habe ja schon drei andere Bücher geschrieben und ich beschäftige mich eben speziell, mittlerweile gibt es zum Glück einen Begriff dafür, der emotionales Essen heißt. Als ich mit meiner Arbeit angefangen habe, gab es diesen Begriff zumindest so in Deutschland noch nicht. Mhm. Also es war immer wahnsinnig schwer für mich, den Menschen zu erklären, was ich beruflich mache. Ja, weil es diesen Begriff noch nicht gab und es dann immer hieß, ja, die Julia, die macht irgendwas mit Ernährungsberatung oder Fitness oder irgendwie, ne, so in die Ecke. Und deswegen bin ich heute froh, dass es diesen Begriff emotionales Essen gibt und das ist eben mein Kernthema, dass ich einfach Menschen dabei unterstütze, wirklich an die Ursache des Problems zu gehen und nicht eben mit Diäten immer nur das Symptom zu bekämpfen, um dann wieder, wie du das vielleicht auch erfahren hast, wieder von vorne anzufangen und das da spielen dann eben auch ganz viel dann Selbstzweifel mit rein, ne? Also wenn man ja immer wieder was versucht, sich ganz arg diszipliniert und sich anstrengt und dann klappt's auch mal vielleicht sogar bis zum Endziel und dann verfällt man wieder in alte Muster. Das macht ja auch ganz, ganz viel mit dem eigenen Selbstwert und ja, da versuche ich Menschen einfach von diesem Trichter abzubringen, dass es irgendwie an ihrer Disziplin liegt oder dass sie einfach faul sind oder was die Menschen sich dann auch in solchen Fällen erzählen, sondern versuche sie wirklich dabei zu unterstützen, sich selbst besser zu verstehen und die Mechanismen hinter dem Essverhalten besser zu verstehen.
Nee, sehr schön. Also es ist emotionales Essen. Ich habe eine Vorstellung, was das bedeutet. Also für mich ist Essen eine emotionale Sache. Ich esse wirklich sehr, sehr gerne. Und es ist wichtig für mich. Von daher interessiert mich natürlich, was steckt genau hinter dem Konzept Wunderwoche und worum geht's dabei?
Ja, also in der Wunderwoche stehen speziell sozusagen die Gedanken im Vordergrund, weil eben viele Menschen negative Glaubenssätze entwickeln, dadurch, dass sie immer wieder Diäten machen, daran vermeintlich dann scheitern, das auf sich und ihre Fähigkeiten beziehen, entstehen da eben ganz oft Glaubenssätze wie ich bin undiszipliniert, ich kann nicht abnehmen, ich habe schon alles probiert, ich bin ein hoffnungsloser Fall, ich bin faul, ne, solche Gedanken. Und unsere Gedanken haben eben einen Einfluss darauf, wie wir fühlen, weil jeder Gedanke, den wir denken, bewirkt ja auch eine körperliche Reaktion. Wir schütten gewisse Hormone aus, ne? Und wenn wir irgendwie negative Gedanken denken, dann schütten wir vermehrt Cortisol oder Adrenalin aus, ne? Und das macht ja was mit unserem Empfinden und je nachdem fühlen wir uns auch. Und wenn wir jetzt so negative Glaubenssätze haben, wie zum Beispiel, ich bin ein hoffnungsloser Fall, ich kann einfach nicht abnehmen, weil ich habe schon alles probiert, dann wie fühlt man sich dann? Ne? Was ist da das Gefühl dahinter? Ne? Da fühlt man sich da motiviert und einfach aktiv das Thema nochmal anzugehen? Eher nicht, sondern man fühlt sich eher ohnmächtig und das wirkt sich dann natürlich auch auf unser Verhalten aus, weil nichts so stark unser Verhalten steuert wie unsere Gefühle. Ne? Und in dem Sinne hat das dann natürlich auch wieder was mit dem emotionalen Essen zu tun, weil auch aus diesen Emotionen heraus, aus diesen Ohnmachtsgefühlen, ja, aus der Demotivation heraus natürlich auch kein positives Ergebnis erfolgen kann. Ne? Da kommt man eben in so einen Teufelskreis rein. Und ich versuche in diesem Buch erstmal den Menschen aufzuzeigen, was sind Glaubenssätze, wie beeinflussen sie uns und wie können wir auch ja neue Gedanken denken, die uns schlussendlich auch zu neuen Gefühlen führen, die dann einen positiveren Einfluss auf unser Verhalten haben. Und da gebe ich eben auch ganz viele Tools den Hörern mit an die Hand, wie sie da konkret handeln können. Und deswegen heißt es auch Wunderwoche, weil das ist aufgeteilt in ein 7-Tage-Programm. Und das heißt jetzt nicht, in 7 Tagen bist du schlank oder so, ne? Das soll es nicht heißen, sondern das ist wirklich so zur Umprogrammierung des eigenen Bewusstseins sozusagen. Und das sind alles Tools, die man eben in den Alltag auch integrieren darf, wenn man Spaß daran hat und wenn man eben auch merkt, wie positiv sich das aufs Leben auswirkt, einfach um ja bewusster und achtsamer sich selbst und seinen Gedanken gegenüber durchs Leben zu gehen und dementsprechend auch ja eben das zu erreichen, was man sich eigentlich wünscht.
Ja, und du setzt ja dabei auf das Manifestieren.
Genau.
Was bedeutet das konkret im Zusammenhang mit Essen, Gewicht und dem Selbstbild?
Ja, also Manifestieren, es geht ja oft oder wird oft so in die esoterische Ecke gesteckt, ne, wenn man so diesen Begriff hört. Und für mich, ich bin jetzt persönlich jemand, ich liebe Manifestieren. Ich mache das auch den ganzen Tag mit allen Themen meines Lebens und ich weiß einfach, dass es funktioniert. Und für mich ist es auch ganz logisch, dass es funktioniert mit dem, was ich gerade eben schon angesprochen habe, mit diesem Kreislauf. Ne? Gedanken beeinflussen Gefühle, Gefühle beeinflussen Verhalten, das Verhalten beeinflusst dann wieder den nächsten Gedanken und so kann man eben einen Teufels- oder einen Engelskreis entstehen lassen.
Und kannst du uns ein konkretes Beispiel nennen?
Ja, also wie vielleicht eben schon gesagt, wenn man eben den Gedanken hat, ich bin ein hoffnungsloser Fall, ne, dann wird man sich sehr wahrscheinlich eben ohnmächtig fühlen. Und wenn man sich ohnmächtig und hoffnungslos fühlt, dann wird man eben nicht denken, oh, jetzt habe ich aber Lust, irgendwie nochmal neue Rezepte auszuprobieren oder mich mit der Ernährung zu beschäftigen oder Sport zu machen, weil ich habe ja das Gefühl, es ist ja eh alles umsonst. Ne? Resultat ist auf der Verhaltensebene dann, ich bleibe eher auf der Couch sitzen und esse frustriert meine Chips und Netflix jetzt im übertriebenen Sinne. Und weil wir das dann machen, weil wir dann diese Chips und Netflix, ne, haben uns wieder bestätigt in unserem Gedanken, ich bin einfach ein hoffnungsloser Fall, der bestärkt dann wieder diesen Kreislauf. Und andersrum, wenn wir zum Beispiel eben anfangen zu erkennen, dass unsere Gedanken ja einfach nur Gedanken sind und nicht unser Sein ist, sondern dass wir bewusst unsere Gedanken auch wählen können im Leben und uns bewusst dafür entscheiden können, was wir über uns selbst oder auch um die Welt um uns herum denken möchten, dass das eben ja eine bewusste Entscheidung ist. Und wenn wir anfangen, eben diese Glaubenssätze aufzulösen mit bestimmten Methoden, die es da eben auch gibt, und anfangen würden jetzt zu denken, ich kann alles schaffen, was ich möchte, jetzt um mal so ein banales Beispiel zu nehmen, ne, dann fühlt sich das ja schon ganz anders an. Das wird sich natürlich, wenn man jahrelang glaubt, ich bin hoffnungsloser Fall, nicht gleich richtig anfühlen. Und deswegen meinte ich auch eben, gibt es eben Übungen, wie wir das jeden Tag trainieren können, dass wir auch ins Fühlen reinkommen und nicht nur uns stupide was vorsagen, was wir eigentlich gar nicht glauben. Und das kann natürlich den Prozess auch noch verschlimmern. Aber es gibt eben Methodiken und Wege, wie wir wirklich unsere Gedanken ja, so eine Gedankenhygiene betreiben können und das auch Tag für Tag ein bisschen wie in so einem mentalen Fitnessstudio, nenne ich das immer, trainieren können, dass wir immer mehr wieder in unsere Kraft kommen und auch ja an uns selber glauben und durch diese positiven Gedanken dann in diesen Teufelskreis in einen Engelskreis verwandeln. Ne? Weil wenn wir den Gedanken haben, ich kann alles schaffen, was ich möchte und uns auch bewusst machen, was wir im Leben alles schon geschafft haben und warum sollten wir jetzt genau das nicht schaffen und uns einfach unserer Schöpferkraft, sage ich jetzt mal, wieder bewusst werden, dann können wir da einfach aktiveren Einfluss drauf nehmen.
Es ist ja so, dass viele Menschen wirklich mit emotionalem Essen kämpfen. Wie kann ich denn emotionalen Hunger von einem wirklichen Hunger unterscheiden?
Ja, also ich denke, Essen ist bei den allermeisten Menschen in irgendeiner Weise emotional verknüpft. Ne? Es geht ja auch gar nicht anders. Jeder fühlt sich ja auch gut, wenn er was Leckeres isst. Ne? Auch körperlich bedingt. Wir schütten alle Dopamin aus, wenn wir irgendwie was Leckeres essen. Ne? Also dass da Emotionen im Spiel sind, das ist bei jedem Mensch der Fall. Ich glaube, problematisch wird es immer dann, wenn wir nicht mehr wenn wir das Gefühl haben, wir haben eben nicht mehr die Wahl. Also jedem schmeckt irgendwie ein Stück Schokolade oder vielleicht nicht jedem, aber den allermeisten Menschen.
Doch.
Wir würden jetzt nicht Nein zu einem Stück Schokolade sagen und jedem wird es vielleicht dann irgendwie schwerfallen, mal zu sagen, nee, danke. Aber manche Menschen haben eben das Gefühl, sie können in gewissen Situationen zum Beispiel, können gar nicht anders. Sie brauchen das so sehr. Und egal, wie sehr sie sich das vornehmen, wenn bestimmte Emotionen im Spiel sind, dann fühlen sie sich wie ferngesteuert. Und egal, wie groß der Leidensdruck ist, also ich habe schon wirklich über 10.000 Menschen auf ihrem Weg begleitet. Und da sind wirklich auch Fälle dabei, ne, wo das Übergewicht wirklich sehr, sehr stark ist und die wirklich sehr, sehr darunter leiden, komplette Lebensqualität eigentlich auf der Strecke bleibt und die einfach nicht mehr können. Das ist im Prinzip dann ja nichts anderes wie auch ein Suchtverhalten. Deswegen ging auch mein letztes Buch stark in das Thema Sucht rein. Und wenn wir so das Gefühl haben, ne, selbst wenn wir wirklich wollen, können wir nicht anders, dann ja, das ist, glaube ich, der größte Unterschied.
Was passiert aus deiner Sicht im Körper, wenn wir immer wieder essen, ohne wirklich hungrig zu sein, zum Beispiel aus Frust und Langeweile? Was passiert aus deiner Sicht mit uns?
Ja, also auf körperlicher Ebene, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus als ich. Ich kann eher sagen, was auf der mentalen Ebene passiert, dass sich das halt ja immer stärker verknüpft, dieses Gefühl, ich brauche das, ne? Und eben auch diese Gedanken oder Gefühle dann in dem Sinne, dass wir unser Selbstvertrauen auch verlieren, ne? Also wenn wir immer wieder uns denken, ja, ich will das eigentlich gar nicht und es tut mir nicht gut und ich nehme jetzt ganz fest vor, ich mache das jetzt nicht mehr und es dann immer wieder doch tun, dann fühlen wir uns halt immer kleiner, immer ohnmächtiger und immer unwohler, natürlich dann eben auch auf der körperlichen Ebene. Und natürlich verstärkt es auch diese emotionalen Verknüpfungen, weil wir ja gar keine anderen Strategien an die Hand bekommen, wie wir anders mit unseren Emotionen umgehen, weil wir es ja gar nicht ausprobieren, ne? Weil wir denken ja, okay, das Essen ist das Einzige, was mir jetzt hilft in dem Moment und dementsprechend können wir auch gar keine korrigierenden Erfahrungen machen, dass es vielleicht auch andere Dinge gäbe, die einem wirklich helfen würden, weil das Essen in dem Sinne, dass es uns wirklich hilft, ist ja eine Illusion, ne? Also wenn man sagt, ja, das Essen hilft mir, den Stress abzubauen, ist es ja nicht so, dass das Essen irgendwie unsere Steuererklärung macht und die Kinder in die Schule fährt oder uns irgendwie unseren Stress abnimmt, sondern das ist ja nur ein verknüpftes Gefühl. Ne? Also es ist eine Illusion. Und wenn wir uns nicht trauen, sozusagen uns wirklich zu fragen, was könnte mir denn in dem Moment wirklich helfen? Und auch wenn die innere Stimme ganz laut schreit, nichts und geht nicht und das ist das Einzige, also auch da so eine gewisse Frustrationstoleranz entwickeln, dass das natürlich für jeden am Anfang schwierig sein wird, dann eben auf neue Strategien zurückzugreifen. Dann machen wir aber eben auch keine korrigierenden Erfahrungen und lernen uns da auch ein Stück weit besser kennen. Und in dem Sinne ist das emotionale Essen auch eigentlich, finde ich, immer so eine, also jeder, der davon betroffen ist, der lehnt das ja ab, weil das möchte ja keiner davon betroffen sein. Aber es ist, ich finde, immer auch so wie so eine ganz gute Hilfestellung zu sehen, irgendwas in meinem Leben ist gerade aus der Balance geraten. Ne? Also wenn ich jetzt vermehrt wieder, wenn ich dazu neige, eben bei Frust oder bei Stress zu essen, dann weiß ich ja, wenn ich jetzt vermehrt wieder emotionalen Hunger habe, ich habe gerade Frust und Stress, ne? Und ich sage, ich nenne Gefühle immer Handlungsbedarfssignale. Also jedes Gefühl hat irgendwie eine Botschaft für uns. Und darum geht es zum Beispiel auch immer in meinem Ansatz, nicht nur neue Strategien jetzt auszuprobieren, wie wir anders mit den Stress abbauen können oder so, jetzt mit Sport oder Meditation oder sowas, weil das ist ja dann auch wieder eine Kompensation. Das brauchen wir auch, weil keiner wird sein ganzes Leben lang ohne stressfrei und frustfrei durchs Leben gehen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch total wichtig, an der Ursache der Emotionen zu arbeiten und zu schauen, was in meinem Leben frustriert mich eigentlich gerade so extrem oder warum bin ich ständig so gestresst, ne? Was muss ich lernen, damit ich diesen Stress gar nicht mehr so aufkommen lasse? Viele in meiner Klienten sind ja sehr überangepasst oder leiden ganz stark unter Perfektionismus oder einem Helfersyndrom. Denen fällt es ganz schwer, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, ne? Und da staut sich halt der Stress dann auch ganz extrem auf. Und da, das ist sozusagen auch mein Ansatz, Menschen auch zu unterstützen, auch da ja an der Ursache der Emotionen sozusagen zu arbeiten, damit dieser Druck gar nicht mehr so stark entsteht, dann zum Essen zu greifen.
Ja, jetzt ist ja natürlich auch so, dass viele Menschen mit chronischer Erschöpfung und auch Schlafproblemen kämpfen und jetzt weiß man, dass wenn man kurz vorm Schlafen gehen viel isst, man also das den Schlaf beeinflusst und man eher unruhig und weniger erholsamen Schlaf hat. Aber welche Rolle spielt denn Ernährung aus deiner Sicht im Zusammenspiel mit Energiehaushalt und Schlafqualität?
Ja, also wie gesagt, ich bin keine Ernährungsexpertin. Ich kann eben jetzt nicht erklären, was auf körperlicher Ebene da geschieht. Aber prinzipiell ist, finde ich, Schlaf so ein wichtiges Thema, weil ich kann es aus der anderen Perspektive sagen, dass Menschen, die unter Schlafproblemen leiden, noch mehr zum emotionalen Essen tendieren, weil natürlich Essen ist ja die schnellste Form von Energie, die wir uns zufügen können. Ne? Und wenn der Körper erschöpft ist und wir ihm nicht das geben, was er wirklich braucht in dem Moment, nämlich Ruhe und Erholung, dann spielt uns unser Gehirn aus, ja, okay, dann gib mir jetzt irgendwas, was mir Energie gibt. Und da ist dann halt der erste Gedanke, ja, ein Stück Schokolade, ein Snickers-Riegel oder ne, irgendwas, was uns halt kurzfristig Energie gibt. Aber im Endeffekt belastet es ja den Körper dann noch weiter, ne, weil dann ist der Körper damit beschäftigt, irgendwie den Zucker abzubauen und all das. Sprich, es schwächt uns eigentlich nur. Und deswegen finde ich das also auch ein ganz wichtiges Thema, Schlaf. Und da gibt es ja auch viele Methodiken, dass man, ne, wie man Schlafhygiene sozusagen betreiben kann. Ja. Und das unterschätzen einfach ganz viele Menschen. Und ich mache auch die Erfahrung, dass viele Menschen gar nicht mehr so richtig wissen, wie sich das anfühlt, wirklich ausgeschlafen zu sein, den Unterschied gar nicht mehr so kennen, ne? Die ein bisschen wie so Zombies durchs Leben laufen, weil man sich da natürlich auch verstricken kann in diesem Kreislauf, ne? Und das ist ja auch nicht für alle immer möglich. Klar, wenn man irgendwie gerade Mama geworden ist und ein kleines Kind zu Hause hat und so, dann ist hier leicht gesagt, mach mal dies und das. Aber das sind ja Phasen im Leben, ne? Aber dass man da prinzipiell drauf achten sollte, dass man ja. Und klar, jetzt wenn man vorm Essen gehen, das brauche ich glaube ich auch keine Ernährungsberaterin zu sein, vorm Schlafen gehen nicht sich noch voll den Bauch vollhaut, dass das den Schlaf nicht fördert, genauso wie Alkohol oder ne, andere Dinge, das ist ja eigentlich auch allgemein bekannt.
Ja, wenn man schlecht geschlafen hat, hat man erhöhte Cortisolspiegel, das ist nachgewiesen im Blut und das erhöhte Cortisol löst in uns aus, dass wir empfänglicher sind für Junkfood und Heißhungerattacken und Süßes wollen, weil wir quasi einen Stressmoment haben oder quasi den Körper generell gestresster ist und der daher eher nach Energie verlangt, was natürlich nicht hilfreich ist und dann fängt halt eben diese Negativspirale an. Jetzt haben wir über Blockaden und Glaubenssätze schon gesprochen. Ich würde dich gerne trotzdem nochmal fragen, welche Methoden gibt es konkret, um zu einem gesünderen Essverhalten wieder zurückzukehren?
Was total hilfreich ist, was wahrscheinlich auch für die meisten jetzt erstmal so anstrengend sich anhört, aber was total wirklich ganz, ganz hilfreich ist, wenn man eine Zeit lang wirklich so ein Ernährungs-/Emotionstagebuch führt. Bedeutet nicht, dass es jetzt darum geht, was man isst, sondern eher eben aus welchen Gründen man isst. Und wenn man wirklich mal alles, was man sich dem zum Mund führt, mal eine Weile lang dokumentiert und dann eben auch aus der Perspektive einmal die Handlung, also was habe ich gerade gemacht, das, was man vielleicht von außen mit einer Kamera beobachten könnte. Ich bin gerade, sitze gerade am Laptop und schreibe eine E-Mail oder so oder sitze gerade vorm Fernseher. Mhm. Und dann aber auch daneben noch, wie fühle ich mich gerade? Ne? Ich bin gerade gestresst oder ich bin wütend, weil ich eine Mail von meinem Chef bekommen habe oder ich bin gelangweilt vom Fernseher oder ich fühle mich einsam vom Fernseher. Ne? Also, dass man da wirklich eine Zeit lang mal das dokumentiert und dadurch lernt man ja auch erstmal so in Kontakt mit seinen Gefühlen zu kommen, weil die meisten Menschen, gerade wenn sie das Essen ja nutzen, um die Gefühle zu betäuben und zu unterdrücken, die sind ganz weit entfernt von ihren Gefühlen. Also diese Frage, sich allein zu stellen, wie fühle ich mich gerade da, das ist ganz schwer auch für die meisten Menschen am Anfang überhaupt zu sagen, ja, ich weiß gerade gar nicht, wie ich mich fühle. Und das können wir aber nur lernen, umso öfter wir uns diese Frage überhaupt mal stellen, überhaupt in den Raum stellen. Da muss man sich dann auch nicht unter Druck setzen, dass man da immer jetzt gleich die richtige Antwort hat. Aber einfach dadurch trainiert man sozusagen Selbstreflexion, ja, und bekommt erstmal wieder einen Zugang zu seinen Gefühlen. Und wenn man dieses Tagebuch eine Weile führt, dann erkennt man eben auch Muster. Ne? Und wenn man diese Muster erkennt, dann kann man im nächsten Step eben auch schauen, okay, ne, welche Emotionen sind sehr präsent in meinem Leben? Bin ich viel gestresst? Fühle ich mich einsam? Fühle ich mich irgendwie, habe ich nicht genug Sinn im Leben? Ne? Fühle mich irgendwie leer? Oder was ist es? Und dann eben ursächlich diese Gefühle dann halt einfach mal, das kann man auch eigentlich selber machen. Das ist natürlich immer praktisch, wenn man einen Coach hat oder irgendwelche Anleitungen dazu. Aber so im Kleinen kann man einfach diese Gefühle mal als kleinen Coach sehen und die mal fragen, ne, was ist denn deine Botschaft? Was ist dieses Handlungsbedarfssignal? Was ist, wäre eigentlich gerade angesagt zu tun, damit dieses Gefühl prinzipiell eben in meinem Leben nicht mehr so präsent ist? Und dann auf der anderen Seite, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, weil wir alle nicht drumherum kommen, auch mal Gefühle, die unangenehm sind, zu haben, ist es natürlich auch sehr effektiv, sich alternative Strategien zu überlegen, wie wir anders mit diesen Gefühlen umgehen können. Ne? Also wenn wir uns sonst einsam fühlen, dann vielleicht, also das sind nur Beispiele, das ist auch wichtig, dass das jeder für sich ja da reinfühlt, was ihm helfen könnte. Ne? Wenn ich jetzt mich einsam fühle, dann vielleicht eine Freundin eher anzurufen oder mich zu verabreden. Oder vielleicht mich auch wieder zu öffnen anderen Menschen. Ne? Vielleicht habe ich mich total abgeschnitten zu Hause und weil ich vielleicht Erfahrungen gemacht habe, aber vielleicht ist das Signal dann, ich darf auch wieder rausgehen, ich darf Menschen eine neue Chance geben. Oder eben, wenn ich sehr gestresst bin, zu schauen, was hilft mir noch, mich zu entspannen, außer das Essen. Ne? Und dann eben so die Standard-Sport-Meditation. Aber wie gesagt, das muss man individuell, das muss auch nicht solche effektiven Tools immer sein wie Sport oder Meditation, weil wenn du jetzt einem Sportmuffel sagst, irgendwie der emotional ist, ja, statt Essen mach doch Sport, dann ist der auf jeden Fall danach noch gestresster als davor und wird noch mehr zum Essen greifen. Und das muss es auch nicht sein. Es kann auch irgendwie ein Buch, einen Roman lesen oder sich erlauben, einfach mal aus dem Fenster zu gucken und einfach mal nichts zu machen oder ein Powernap machen. So, das darf jeder, da darf jeder in sich selber reinspinnen und das muss auch nicht immer einen Zweck haben, außer den Zweck, den man sich ja wünscht, Entspannung in dem Moment jetzt, wenn wir von Stress, ne? Und viele neigen dann eben sich zu überoptimieren und sagen dann, oh, jetzt eben, ich muss jetzt Sport machen oder meditieren oder was auch immer. Aber eigentlich sollte man sich so einfach wie möglich zu machen, diesen Effekt, den man sich vom Essen ja wünscht, auf andere Weise zu erzeugen und sich da aber auch immer bewusst machen, dass wir Menschen ja total, also Gewohnheitstiere sind und konditioniert sind und dass ich natürlich jetzt nicht beim ersten Mal, wenn wir jetzt irgendwie sagen, okay, statt jetzt zum Essen zu greifen, mache ich eine Meditation oder so, dass sich das nicht beim ersten Mal so gut anfühlen wird wie das Essen und sehr wahrscheinlich auch beim zweiten oder dritten Mal nicht, aber dadurch, dass wir Gewohnheitstiere sind, können wir uns natürlich auch umkonditionieren und umso öfter wir das machen, umso mehr lernt ja unser ganzes System auch, okay, Stress, nicht vielleicht irgendwann mal nicht mehr die erste Idee, das Essen ist, sondern die neue Strategie, die man sich angeeignet hat, genau.
Jetzt hast du ja Zehntausende von Menschen begleitet in ihrer Transformation, nenne ich das mal. Welche positiven Effekte hast du beobachtet, wenn sich das Essverhalten ändert und auch die Blockaden sich lösen?
Oh, unendlich viele. Also das ist so, deswegen liebe ich auch meinen Job. Wirklich. Also weil das so schön ist, weil es ja eben dadurch, wie ich das ja vorhin auch schon erklärt habe, ja eigentlich gar nicht ums Essen geht, sondern ums ganze Leben eigentlich, ne? Weil wenn man sich irgendwie, wenn man eben sich die Ursachen der Emotionen anguckt, dann lösen sich ja oft, also das ist ja dann wie so ein Stein, der ins Rollen kommt und dass die Menschen, also auch die zu mir kommen, die haben teilweise wahnsinnige Abnahmen geschafft, aber sagen dann selber auch so, das ist gar nicht mehr darum, also das natürlich fühlt sich auch gut an, irgendwie schlanker zu sein, aber das, also ich kriege auch ständig irgendwie Mails, oh, ich habe mich endlich aus dieser Beziehung gelöst, hätte ich schon vor 10 Jahren machen sollen, oder ich habe mich endlich getraut, den Beruf zu wechseln oder habe hier meine Grenzen aufgezeigt und habe ein viel besseres Verhältnis zu mir selbst aufgebaut, habe mich selber, also mein Programm nennen auch die Teilnehmer irgendwie alle immer in ihren Feedbackbögen so eine Reise zu sich selbst. Also sie kommen sich halt selbst näher und das ist halt eine total schöne Erfahrung. Und je nachdem, ne, wo der Mensch gerade steht, bedeutet das eben auch manchmal Veränderungen im Außen und die machen natürlich am Anfang immer ein bisschen Angst, aber die sind halt oft ganz, ganz notwendig, weil viele Menschen verstricken sich halt in dem, also so allgemein sagt man ja die Komfortzone, ich nenne das immer eher das gemütliche Elend. So dieser Zustand, wo es halt weder ganz schlimm ist, also dass der Leidensdruck so hoch ist, dass man auch wirklich in eine Veränderung kommt, weil man sich dann irgendwie noch schön redet und ne, ist ja nicht so schlimm und weil die Angst vor der Veränderung auch so groß ist. Aber das ist eigentlich so der schlimmste Zustand, weil da ist man halt weder glücklich noch todunglücklich, sodass diese Motivation aufkommt, sich zu verändern. Und dann gehen halt viele Jahre oft vorbei, ne? Und das ist dann, ja, wenn die Motivation dann zurückkommt und Menschen es anpacken und dann kommen sie auch wieder eine ganz andere Energie und können ganz andere Dinge schaffen. Und das ist halt so von außen total, ja, schön und erfüllend zu beobachten.
Ja, das ist super spannend, Julia. Ich muss dir leider schon die letzte Frage stellen. Ich habe noch ganz viele, aber ich stelle dir die Frage, die ich allen stelle. Welche 3 Tipps hast du für unsere Hörer?
In Bezug auf?
Auf emotionales Essen.
Ja, also ein paar Tipps habe ich ja schon gegeben. Also wenn man dieses Ernährungstagebuch vielleicht geführt hat, was man vielleicht im Anschluss noch machen kann, wenn man sich eben, also dass man sich einfach mal wirklich mit der Thematik auch auseinandersetzt, ne, also sich da einliest mit Büchern oder Podcasts rund um das Thema, das finde ich mal ganz wichtig, dass man eben Bewusstsein dafür, weil umso mehr man sich damit beschäftigt und dass man vielleicht eben mal weggeht von diesen ganzen dogmatischen Ernährungskonzepten oder Fitnesskonzepten, die alle schreien, hier, wir haben die einzig richtige Lösung, weil im Endeffekt ist es so, und das weiß auch jeder, jede Diät funktioniert, wenn man sie so macht, wie sie angegeben ist. Mhm. Aber daran scheitern ja die meisten nicht, sondern an der Umsetzung, diese Diäten auch zu machen. Und viele Menschen sind halt super verwirrt und denken, ja, der schreit, das ist richtig, der andere sagt, das ist richtig, und dann das ist so ein Tipp, da alles mal zu vergessen, was man über Ernährung und Sport gelernt hat, und sich eher mal auf sich selbst zu besinnen. Das finde ich ganz wichtig, und dann vielleicht eben noch seine Glaubenssätze mal zu hinterfragen, also vielleicht sich einfach mal die Frage zu stellen, wie man ganz schnell seine Glaubenssätze in Bezug auf das Abnehmen vielleicht auch herausfindet, ist so, warum denke ich, kann ich nicht abnehmen, ne? Und dann, wenn man die Frage beantwortet, kommt dann, weil ich habe schon alles probiert oder weil mein Stoffwechsel ist kaputt oder bin genetisch bedingt, ne? Also so die ganzen Glaubenssätze kommen dann eben zum Vorschein, und dass man sich dann auch nochmal ganz bewusst macht, dass das Glaubenssätze sind, und sich dann vielleicht das als dritten Tipp, positive Glaubenssätze oder positive Affirmationen einfach mal aufschreibt, die einen bestärken, die, ne, die Gedanken in die positive Richtung lenken.
Super. Julia, ich danke dir ganz herzlich für diesen spannenden Austausch. Es ist ein Thema, was viele Menschen beschäftigt. Du leistest wichtige Arbeit, weil du den Menschen hilfst, einen anderen Blick zu sich selbst zu entwickeln, und du hast es selbst gesagt, Glaubenssätze zu hinterfragen, innere Blockaden zu lösen und sich aus dieser Negativspirale zu lösen. Und von daher vielen Dank für das, was du tust, und bitte mach weiter.
Vielen, vielen Dank auch, dass ich hier darüber sprechen durfte. Dankeschön.
Sehr gerne.
Die Fakten der Folge.
Von Julia wissen wir, emotionales Essen ist kein Disziplinproblem, sondern oft Ausdruck unterdrückter Gefühle, innerer Konflikte oder stressbedingter Muster. Diäten bekämpfen meist nur das Symptom, nicht die Ursache. Gedanken formen Gefühle, und diese Gefühle steuern dann unser Verhalten. Negative Glaubenssätze wie ich bin undiszipliniert oder ich schaffe das eh nie erzeugen eine Art Ohnmacht und verstärken dann Verhaltensmuster. Und ein ganz wichtiger Punkt, den wir mitnehmen können: emotionaler Hunger ist kein echter Hunger. Wer emotional isst, hat oft nicht den körperlichen Hunger, sondern einen gefühlsgesteuerten Impuls. Ein Ernährungs- und Emotionstagebuch kann helfen, Muster zu erkennen und sich selbst besser zu verstehen. Kleine Schritte wie achtsames Essen, alternative Bewältigungsstrategien und das Hinterfragen eigener Überzeugungen helfen, emotionale Abhängigkeiten zu lösen. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt ja noch mal ein Random Reminder. Hat dir diese Episode gefallen, dann abonnier uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Oder schreib uns direkt an podcast@ceramtech.de. Ich freue mich auf deine Fragen.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder, Verdauungsspaziergänge sind kein Mythos. Direkt nach dem Essen einfach 5 bis 10 Minuten spazieren gehen, das klingt simpel, hat aber erstaunliche Effekte. Denn schon 100 lockere Schritte reichen, um die Verdauung spürbar zu unterstützen. Der sanfte Rhythmus fördert die Peristaltik, also die natürliche Darmbewegung, verbessert die Magenentleerung und hilft, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Wissenschaftliche Studien belegen, ein kurzer Spaziergang nach dem Essen kann Blähungen, Trägheit oder sogar Heißhunger vorbeugen. Ideal nach dem Mittag- oder Abendessen, ohne Sportklamotten, ohne Stress. Das geht sogar, wenn du im Büro bist. Und mein Tipp, mach's zur kleinen Routine und geh nach dem Mittagessen zum Beispiel immer eine Runde um den Block oder durch den Park. Dein Bauch wird's dir danken. Also mein Random Reminder in dieser Woche, Verdauungsspaziergänge sind kein Mythos. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtech, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtech.de.